Das war ja voll die krasse Zeit, ne? Alles ging kaputt. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir fahren da wieder hin, so, ne?
Bist du?
Wir fahren dahin, wo wir schwach sind, so. Da bin ich nicht mehr zur Hansa gegangen, weil es waren so krasse Leute da und die Stimmung war auch so scheiße. Sondern wenn du so singst, dann kann ich dir nicht helfen. Und ich dachte, er will mir zum Geburtstag gratulieren. Und hat er aber nicht gemacht. Hatte natürlich auch andere Sorgen. Hat mir erzählt, dass er Magenkrebs hat.
Hallo, moin moin. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört bei meinem Podcast, weil es jeden Tag brennt. Und ich stelle euch wie immer meinen heutigen Gast vor. Mein heutiger Gast ist Gunnar Schröder. Er ist der Sänger von Dritte Wahl, einer der bekanntesten Punkrock-Bands Deutschlands. Gunnar wurde 1969 in Rostock geboren, wuchs im Evershagener Plattenbau auf. Er lernte Uhrmacher, gründete 1988 seine Band, war Anfang der 90er in Rostock Streetworker. Er tourte, gründete nebenbei noch eine eigene Plattenfirma, spielte in Kuba, spielte auf Wacken und. Er ist bis heute der Frontmann von Dritte Wahl. Bei ganz wenigen Bands aus dem Punkrock-Bereich würde ich sagen, dass sie mich ernsthaft geprägt haben. Bei Dritte Wahl jedoch war es der Fall. Immer wieder freute ich mir einen Arsch ab, wenn es in Rostock wieder hieß Fußball und Gesang. Denn dann organisierten die Rohpiraten, geile Hansa-Fans, wieder dieses jährliche Event, bei dem Dritte Wahl oftmals den Headliner gaben. Heute sitzt Gunnar mir nun gegenüber und ich freue mich riesig darauf, mit ihm zu quatschen. Gunnar, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Gunnar, ich hab vor diesem Gespräch mit ein paar Freunden gesprochen und geschrieben und hab so dann auch was findet ihr interessant, was würde euch interessieren und sowas alles. Und zwei, dreimal kam es immer wieder auf dieses Thema, ja Gunnar, der war Streetworker in Rostock, ja. Und das war auch eine der Sachen, als du mir das geschrieben hattest, hatte ich ja gesagt, schick mal so ein paar Stichpunkte, wo ich auch gedacht habe, krass, der war Streetworker, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, von dem Uhrmacher-Ding habe ich wirklich schon mal gehört. Und deswegen würde ich da gerne mal einsteigen. Wie wird man denn Anfang der 90er und was heißt Anfang der 90er? Wann wurdest du Streetworker? Und wie wurde man denn Anfang der 90er Streetworker, wenn man gelernter Uhrmacher war?
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Das war so, ich glaube von 92 bis 94 oder so. Da war jedenfalls, wo die Lichtenhagen-Zeit noch drin war. Und ich war in Lüttenklein. Aber angefangen hatte das, ich war arbeitslos und war vom Arbeitsamt in so einem Kurs, wo man sich bewerben, Training machen sollte und sowas, ne? Und da hatte ich eine Sitznachbarin. Und die erzählte mir, du Gunnar, ich habe heute Nachmittag noch ein Bewerbungsgespräch in der Stadt. Die suchen hier Sozialarbeiter und die wollen nicht nur welche von außerhalb haben und ausgebildet, die gibt's ja nicht bei uns. Und die wollen Leute haben, die sich in der Stadt ein bisschen auskennen und so. Und dann sagte sie, ja, das wäre doch vielleicht auch was für dich. Komm doch mal mit hin, guck dir das mal an. So, ne? Und dann bin ich da mit hin. Das war so in der Innenstadt. Und dann war sie da drin zum Bewerbungsgespräch und ich habe mich dann mit einer Frau da unterhalten eine Weile. Und dann kam sie wieder raus und dann sagte der Typ dann, ah, dann komm du doch mal rein. Und ich war gar nicht auf nichts vorbereitet und hab dann auch so mit denen gequatscht, so ganz normal. Und dann am Ende haben die mich genommen und sie nicht.
Oh, scheiße.
Und ich war richtig ein bisschen sauer, aber das war gar nicht meine Schuld. Ich wusste gar nicht, dass das ein Bewerbungsgespräch ist. Ich dachte, wir reden da so zwanglos. Und dann war ich auf einmal Sozialarbeiter und dann war so eine kleine Einführung so und dann hatten wir so ein kleines Büro in Lüttenklein, hier auch im Plattenbau. Und dann ging das los. Dann haben wir so, kamen dann zum Frühstück irgendwelche Kids und so und dann haben wir versucht, da irgendwie Sachen zu vermitteln, dass sie...
Wie alt warst du da?
Wie war 20, 21, 22, irgendwie so. Ne? Und also ich hatte wirklich auch von nichts eine Ahnung. Und es war aber trotzdem wichtig, glaube ich, dass wir da waren, weil das war ja so eine Zeit, wo ganz viele einfach in der Luft hingen. Ne? Und da draußen, das war, ich kann mich noch an einen der ersten Abende erinnern, da liefen da Leute mit Stahlhelm und so Domestos-Sachen. Das war ja noch die Zeit, wo man die optisch noch so gut ausmachen konnte. Ne? Die liefen da lang und ich hatte auch Angst irgendwie, die waren so groß und so. Und das waren aber eigentlich total liebe Kerle. Ne? Und die waren irgendwie lost und... Und dann hatte ich die damals vermittelt in so ein Projekt, die haben so alte Eisenbahnen restauriert. Und da sind die echt morgens um 5:30 aufgestanden, um da hinzufahren und tagsüber da zu arbeiten und so. Und dann lief das aber leider nach einem Jahr wieder aus und dann waren die wieder auf der Straße irgendwie. Das war so eine krasse Zeit. Und dann kam Lichtenhagen und dann war auch gerade in Lichtenhagen, also im Nachbarstadtteil, hatten sie gerade das letzten Jugendclub zugemacht und so. Und kurz danach passierte das, ne? Und dann gab es so Sprechverbot von der Stadt und so. Keiner sagt irgendwas zu irgendwelchen Journalisten und so, ne?
Kurz zur Einordnung für all die Leute, weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche jungen Leute das hören oder so, nicht Lichtenhagen, meint Gunnar einfach immer, das ist 1992 im August, gab es hier über mehrere, ich glaube 4-5 Tage, ja, pogromartige Stimmung oder Pogrome gegen das Sonnenblumenhochhaus, ja,
genau,
das ist sozusagen etwas, was in die Geschichte eingegangen ist, wo halt einfach ein Mob, ja, aus Nazis, Bürgern und Bürgerinnen sozusagen hier dieses Haus angegriffen hat, versucht hat anzuzünden, weil da halt Menschen mit Migrationshintergrund, Vietnamesen gelebt haben, ja, und das halt bis heute einfach natürlich in diese, ja, Stadtgeschichte eingebrannt ist, ne? Und das heißt, okay, krass, du hast dann in Lüttenklein, also neben Lichtenhagen gearbeitet.
Genau.
Und das, du wirst dann natürlich mit den ganzen Leuten zusammengearbeitet haben oder sozusagen, oder arbeiten müssen, wie auch immer, wie war das?
Ja, also ich hatte ja, also tatsächlich meine Kids, ich glaube, die waren vielleicht am Rande, haben sich das vielleicht angeguckt, so. Die waren auch, das waren jetzt auch nicht so Nazis, wie man sich die vorstellt, irgendwie, dass die sich so organisieren und dann prügeln gehen oder so. Die waren so einfach so loste Kids, so einfach zu der Zeit, so, ne? Und ich meine, hier ist ja alles auseinandergebrochen, auch die Elternhäuser und so, und keiner hatte Arbeit und so. Das war ja voll die krasse Zeit, ne? Alles ging kaputt, die ganzen Werften, Dieselmotorenwerk und so, wo man heute fast gar nicht mehr sieht, dass das mal da gewesen ist, ne? Wo, weiß ich, wie viel tausend Leute gearbeitet haben. Und ja, dann haben wir versucht, da so ein bisschen Hilfestellung zu geben, auch mit Ämtern und so. Ich meine, das ist natürlich, da besorgst du jemanden dann irgendwie, dass er dann so eine Art Sozialhilfe, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, gekriegte, und dann kam der nächsten Tag wieder und hatte das schon wieder alles ausgegeben und so. Das war auch so ein bisschen Sisyphus-Arbeit so, ne? Und ich muss auch sagen, ich habe mir mein Helfersyndrom auch relativ schnell abgearbeitet da. Also ich habe eine große Hochachtung vor Leuten, die das länger machen können. Also bei mir, ich war einfach auch durch nach den 2 Jahren.
So ausgebrannt eigentlich.
Ja, ja, weil das fühlte sich so sinnlos an, weißt du? Ich hatte nicht so richtig das. Also ich habe 1-2 Leute später nochmal wieder getroffen, die dann auch irgendwie mir erzählt haben, dass sie eine Arbeit haben, dass ihnen gut geht und so. Das freut einen dann so, ne? Aber das war so wenig, was so Erfolg war für mein Empfinden.
Wie war das? Du hast eben gerade zum Anfang gesagt, es gab ja keine Ausgebildeten. Das heißt, in der DDR gab es gar nicht sowas wie Sozialarbeiter oder was?
Ich glaube, sowas.
Sowas gab es damals gar nicht.
Sowas gab es eigentlich gar nicht.
Okay, und dann kommt der Mauerfall. Du bist arbeitslos.
Und genau. Da hat ja keiner mehr Uhren reparieren lassen. Da haben alle die Billiguhren gekauft und ich war sehr schnell arbeitslos. Und dann, wie gesagt, dann bin ich da so reingerutscht irgendwie, ne? Und möchte die Zeit nicht missen, aber das war dann, hätte es vielleicht sogar auch die Gelegenheit gegeben, da irgendwie über die Stadt dann so eine Ausbildung noch nachzuschieben und dann da später auch weiterzumachen und so, aber ich wollte das ja nicht.
Es hat gereicht.
So durch, ja.
Damals gab es schon Dritte Wahl, richtig?
Ja, genau, damals habe ich das schon gemacht.
Wann habt ihr euch gegründet?
Ich sage immer 88, weil wir 88 das erste Mal gespielt haben, aber uns gibt es natürlich eigentlich schon länger, du musst ja erst ein bisschen proben und ein Programm zusammenstellen. Ich denke mal so 86 oder so haben wir die ersten Male so im Proberaum gestanden. Oder im Proberaum hatten wir ja nicht, aber in irgendeinem Jugendclub, wo wir...
Auch das hat ein Freund erzählt, ein gemeinsamer, den wir kennen, und hat gesagt, frag die mal, was sind denn seine Erinnerungen an das erste Konzert von Dritte Wahl in der Evershagener Schülerspeisung 1988. Er war dabei. Und habe ich gedacht, krass, Digga, wie lange her? Da war ich 1 Jahr alt. Wie lief das ab? Wie kann man sich da ein Konzert vorstellen von Dritte Wahl? Was war das?
Ja, da war, gab's, das war so ein Schülerspeisung hieß das. Das war so ein Haus, das haben sie jetzt abgerissen. Da waren so Essenssäle drin. Da waren drei große Schulen, wo wir auch selber zur Schule gegangen sind. Und daneben war dieses Haus und da gab's so Essen für die Schüler. Ne? Und da war immer jeden Donnerstag Schülerdisco. Ne? Und da sind wir sowieso immer mal hingegangen und so. Und manchmal spielte auch eine Band, aber meistens war es halt vom Band irgendwie. Und dann haben wir da mal gefragt, ob wir da nicht mal spielen können, so, ne? mit Dritte Wahl. Und Dann kamen natürlich die ganzen Kumpels dahin und wir hatten so ein Programm vielleicht von 40 Minuten oder so, ne? Und das kam natürlich mega an, so, und wir dachten, oh, jetzt
kam geht mega
das,
an.
Ja, das kam richtig gut an, und geil, wir dachten, oh, jetzt geht das richtig los hier. Wir werden jetzt so. Aber ja, war ja auch noch die Zeit, wo man eigentlich so eine Spielerlaubnis brauchte und so. Das war eigentlich auch schon ganz cool von der Chefin damals, oder ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Mann oder eine Frau war.
Kannst du das mal erklären, kurz mit Spielerlaubnis, für die Leute, die das nicht wissen?
Ja, man musste zu DDR-Zeiten, musste man vor so einer Kommission vorspielen und Texte abgeben und so, um überhaupt live auftreten zu dürfen, weil die wollten wissen, was die Leute machen, ne, worüber die singen und so, ne? Und das hatten wir nicht. Ist ja auch eine ganz lustige Geschichte. Wir wollten das dann tatsächlich irgendwann mal machen, weil wir irgendwie gedacht haben, auch wenn wir hier weitermachen wollen, es war ja nicht abzusehen, dass die DDR irgendwann eine Geschichte sein wird, dann lass uns das mal machen. Und dann war das so, das war so ein Kulturamt, ne? Und da musste man dann die Texte da hinschicken und so. Und wir haben damals, ich weiß gar nicht, ob wir auch so gecovert haben oder so, aber wir haben ja auch viele Sachen so umschrieben mit Schaum auf der Ostsee und so. Das war ja noch nicht so direkt, ne? Und dann hatten die aber so ganz normale Arbeitszeiten. Das heißt, man musste in irgendeinem Jugendclub dann aufbauen praktisch, und dann kamen die dann Montag um 12 oder so, weil die wollten auch nicht nach Feierabend da irgendwo sich dann irgendwelche laute Musik anhören müssen, so, ne? Und dann hatten wir dann im Pablo Neruda Club in Evershagen haben wir dann aufgebaut, und dann kamen die aber nicht. Einfach auch ohne da irgendwie Bescheid zu sagen.
Feierabend schon früher gewesen.
Ja, irgendwie kamen die nicht. Und das haben wir dann so als Gottesurteil hingenommen und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt auch nicht mehr. Und dann, ja, wir haben es das einmal versucht und dann.
Und dann habt ihr weitergespielt?
Und dann haben wir weitergespielt und dann, aber man
was
muss.
Was hätte da kommen können, wenn die das mitkriegen, dass ihr so eine Konzerte macht? Also.
Ja. Also man war schon immer so ein bisschen, hatte man so ein bisschen Sorge, dass sie von der Stasi mal kommen und mal fragen, was man dann da überhaupt vorhat, ne? Aber ich glaube, das fiel ja damals schon alles auseinander irgendwie, ne? Das muss man auch wirklich sagen. Also wir sind jetzt nicht die Vorzeige-Revoluzzer gewesen damals oder so. Dass man hatte nicht so das Gefühl, dass das noch gefährlich ist. Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, ob die sich überhaupt mit uns beschäftigt haben. Wir haben nie Ärger gehabt mit denen. Ich glaube, wir waren noch viel zu klein, und ich glaube, denen ist schon alles um die Ohren geflogen. So 88, da war ja schon.
Du hast das empfunden damals schon.
Ja, ja, genau. Ne? Da sind die in Leipzig, gingen ja die Demos schon los und so, ne? Und ich glaube, wir waren zu klein. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch nie irgendwelche Akteneinsicht genommen oder so, weil ich gedacht habe, ich habe nie Sorgen gehabt, so, und ich wollte es im Nachhinein nicht wissen. Kann ja auch sein, dass irgendwelche Leute aus der Familie auftauchen oder irgendwie sowas, weißt du? Und ich dachte, ey, die hat es nicht geschadet, scheiß drauf.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie ist das? Dann kommt die Wende, du bist Streetworker, spielst gleichzeitig noch bei Dritte Wahl, ne? Wann wurde das größer bei euch? Also dann hast du dann auch sozusagen direkt nach der Wende, habt ihr einfach weitergemacht?
Ja, wir haben mit Dritte Wahl haben wir eine Woche nach Grenzöffnung schon in Lübeck gespielt. Geil. Und von da aus sofort, wir sind dann relativ schnell in den Westen expandiert sozusagen. Ja.
Hattet ihr da Kontakte zu anderen Leuten, so aus der Punkrock-Szene, nee, oder was?
Überhaupt
oder
nicht. Wir haben in Lübeck beim Konzert dann Leute kennengelernt, irgendwie. Das war so, also Buschen, der leider ja schon verstorben ist, der ist in der Nacht, als die Grenze aufging, ist der noch rübergefahren, nach Lübeck, so. Und hat da an der Kneipe so einen Typen kennengelernt, dem da die Kneipe gehörte, und der sagte, ich mach hier nächste Woche, mache ich ein Musikfestival hier, ich finde das so geil, jetzt kommen die alle rüber und so, und da mache ich ein Musikfestival, und er so, ja, ich habe auch eine Band, so, ne? Und dann, ja, dann kommt ihr dann auch, so, da haben wir das erste Mal halt eine Woche danach in Lübeck gespielt, irgendwie damals noch tatsächlich mit Auge Gottes aus Schwerin waren dann noch da, und tatsächlich Lindemann mit seiner Band hier First Arsch schießen, die, wo der früher Schlagzeug gespielt hat. Und meinte der Veranstalter noch, ey, ihr habt alle so komische Namen da drüben.
Was war der größte Unterschied zu einem Konzert in der DDR, und du spielst eine Woche nach Grenzöffnung da? Weißt du irgendwie noch das, was du gedacht hast, okay, das ist jetzt ganz anders?
Ja, also erstmal waren da richtige Verstärker und so. Ne?
Ja.
Wir hatten tatsächlich überhaupt nichts mitgenommen, weil wir hatten das ganze Auto mit Bier voll geknallt, weil wir ja kein Geld hatten, um uns dort was zu kaufen. Ne? Und dann, das war das Wichtigere. Das heißt, wir mussten uns dann da auch so Gitarren ausleihen und so. Das war so ein bisschen unbedarft. Ne? Alle waren super funktioniert.
Alle waren geil.
Alle waren, das war so eine Freudenstimmung. Das ist so schade, dass das dann irgendwann so gekippt ist. Ne? Aber das, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese Zeit denke.
Ja, merkt man. Man merkt ja, wie deine Augen strahlen.
Ja, das war so eine tolle Zeit, als die Grenze aufging und sich alle in den Armen lagen. Das war wirklich toll.
Wenn du sagst, das ist so krass gekippt, was war denn für dich der Hauptgründe, warum das so gekippt ist? Weil die Leute dann so lost waren?
Weil die Leute natürlich lost waren und wurde auch mehr versprochen, als zu halten war wahrscheinlich. Ich meine, letzten Endes gab es natürlich auch keine Graupause dafür und das wird da auch gar nicht böse Absicht jedem unterstellen. Aber du hast dann natürlich auch, dann kamen die Glücksritter hier rüber und haben ihre alten Autos abgestoßen für viel Geld und haben sich irgendwelche Betriebe billig gekauft, die sie dann aber trotzdem haben vergammeln lassen und so. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, das waren natürlich im Grunde genommen ja eigentlich relativ wenig Leute. Ne? Hm. Und der normale Mensch, der im Westen gelebt hat, der ist ja nicht hierher gegangen und hat hier geplündert oder wie man es auch nennen will. So, ne? Und ich finde das so schade, dass das trotzdem von vielen eine lange Zeit so gesehen wurde, als wenn die Wessis hier alles kaputt gemacht haben. Weißt du, das waren, wie gesagt, das waren ein paar Leute. Manche von denen waren hochgradig kriminell. Das muss man einfach sagen im Nachhinein. Und wenn du jetzt auch so Sachen über die Treuhand und sowas mitbekommst und sowas da gelaufen ist, ne? Und ich finde es einfach schade, dass von dieser Euphorie von damals, dass gar nichts mehr übrig geblieben ist. Und dass selbst junge Menschen teilweise das noch für wichtig erachten, dass sie Ossis sind, irgendwie, weißt du, wo für mich ist das überhaupt kein...
Sich da so krass unterscheiden oder sozusagen ja, so krassen Grenzen ziehen auch.
Ja, für mich ist das überhaupt kein Thema und das war sehr schnell kein Thema, irgendwie, weil man trifft halt überall auch komische Menschen und auch überall total nette Menschen, so, ne? Und ihr seid ja auch viel unterwegs, ich meine, für mich unterscheidet sich das nicht so großartig. Ne?
Nee, also ich habe gesagt, auch ich glaube, ich würde immer gar nicht so einen krassen Unterschied zwischen, auch wenn wir so touren, das habe ich für mich erkannt. Ich meine, früher war das, habe ich das auch total bespielt, als so 18, 19, 20-jähriger Hansa-Hotte, weiß ich, habe ich das so, ne? Ich habe das sogar geglaubt, das gibt so krasse Unterschiede da. Umso mehr wir getourt sind, habe ich gedacht, scheiße, ich weiß noch, wie ich die ersten Mal Leute in Nürnberg, in Münster und so kennengelernt habe, ach kacke, das sind alles genau so eine geilen Assis oder geil, auch mal Idioten oder so, ne? So ja, wie man ja selbst und so. Und ich habe, wenn dann würde ich, wo ich einen Unterschied ganz oft sehe, auch bis heute ist so zwischen, nicht zwischen Ost und West nur, sondern in erster Linie, sondern so Stadt und Land. Das habe ich ganz oft das Gefühl, dass mir jetzt, sag mal, jemand aus dem Saarland, aus der Provinz, ne, näher ist als, ich sag mal, jemand aus der Großstadt in Leipzig, sag mal, Konnewitz. So, ne? Also dass mir so ein Saarländer da manchmal näher ist, wenn ich da bin. Ne? Und das ist wirklich, das finde ich, ist sozusagen manchmal so eine Linie, die sich da zieht. Ich frage mich, wenn du jetzt sagst, auch ihr habt dann Konzerte gespielt, Lübeck, ne? Vor wie vielen Leuten war sowas? Also wenn ihr jetzt sozusagen, die ersten Jahre bis 95, was ging da ab?
Ja, das waren so 200 Leute oder so, würde ich schätzen. So. Also Lübeck war größer, weil das war wirklich, das hatte der wirklich so stadtweit organisiert, dieser Kneipier dort. So. Das war, da haben wir auch zweimal gespielt, einmal in der Holstenhalle und einmal in irgendeinem Gymnasium in der Aula irgendwie. Das war größer. Aber so die normalen Sachen, ja, das war halt relativ klein, so, ne, 150, 200 Leute, ne, aber wir sind jedes Wochenende eigentlich losgefahren, wir waren ja echt, also wir waren nicht sehr talentiert, aber wir waren fleißig, das muss man wirklich sagen, also wir sind sehr viel losgefahren, ne.
Und habt ihr da sowas, ich meine, bei uns war es die ersten Jahre, wenn man das im Nachhinein so, ne, da hat man ja gar nicht gedacht, irgendwie was davon leben oder so, sondern es war einfach rauskommen aus dem Dorf, das ist schon mal das Geilste. Und dann sind wir aus dem Landkreis rausgekommen, aus dem Bundesland, Wahnsinn. Ich weiß, das war das Obergeilste. Und dann, wenn du im Nachhinein mal geguckt hast, da haben wir 150 Euro, 200 Euro mit Auto. Und wir haben uns einen Arsch abgefreut. Ich weiß, wir haben einmal in Stuttgart gespielt für 250 Euro. Wir sind durchgedreht, weil wir gesagt haben, geisteskrank, was wir für eine geile Gage bekommen haben. Wenn du das jetzt hier heute durchrechnest, wir haben ein Auto gemietet, sind da eigentlich nur Minus. War scheißegal, ne? So, aber was hat man dafür mal für einen Auftritt gekriegt? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, meistens das Spritgeld. Ne? Ja. Also das war, da gab's nicht viel. Und wenn dann manchmal, das zog sich allerdings dann auch noch ein bisschen später hin, dann hatte man oft mit so Konzertgruppen zu tun, so, und dann auch als die Konzerte größer wurden, da gab es dann auch so Gruppen, die dann meinten, ja, wir haben zwar 60-40 abgemacht, so, aber wir finden, das ist zu viel Geld für euch, weil wir wollen fürs Projekt auch noch Geld haben und so. Dann habe ich ganz unangenehme Situationen gehabt, so, das ist vor allem, wenn einer kommt und sagt, hey, wollen wir mal schnell Abrechnung machen, und du gehst da alleine mit und dann sitzen da auf einmal 6 Leute, die einen dann voll quatschen, dass so irgendwie
und dann ja. Am besten noch schlechtes Gewissen machen, was sind ihr jetzt für Kommerzleute?
Ja, damals war es ja sowieso noch viel, viel krasser mit diesem Kommerzvorwurf, ne? Das war ja, das gab Läden, ne, da haben wir dann gespielt, da wurde dann auch eine Konzertgruppe bestimmt, wie teuer das sein darf. 4 Mark, meinetwegen, ne? Das war ja sowieso, zweistellig durfte überhaupt nicht sein, ne? Also 10 Mark war ein No-Go, ne? 9 war auch schon zu dicht dran, bis 8 konnte man gerade so gehen, aber auch nur in manchen Läden. Manche haben auch gesagt, nee, das ist Punkrock, die dürfen 4 Mark kosten. Dann spielt den Tag danach eine Metalband, die dürfen aber 6 nehmen, weil die war eine Metalband. Weißt du, so, ne? Und ja, also Geld war damals nicht zu verdienen damit. Aber wir hatten irgendwie Spaß dran.
Ich habe über bestimmt so 5-6 Jahre in Rostock oder in MV eigentlich auch viele Konzerte veranstaltet, so Punkrock-Konzerte. Und ich würde sagen, das kann man sagen, so selbst 15-20 Jahre später, von dem, was du erzählst, war das manchmal noch genau das Gleiche. Nur in Euro, ne? Ich weiß, ich habe wirklich, wir haben damals auch wir haben dann für 5 Euro 3 Bands, ne? Oder 7 Euro. Und ich weiß bis heute noch, da habe ich damals in Rostock Baboon-Show veranstaltet. Für 10 Euro, eine Band aus Schweden. Digga, die Leute haben, das geht gar nicht und alles. Eine Riesendiskussion gewesen, ne? Man hat sich das damals wirklich noch zu Herzen genommen, hat ja mir, ne, also wirklich zu Herzen, nee, und hier und da, ne? Wenn man das heute sieht, was für ein Quatsch auch, also über was man da redet, die wollten ja nun keine 200 Euro oder so eine Scheiße, ne? Und du hast auch mit den Sachen nie Kohle verdient. Aber der Wahnsinn in so einer kleinen Blase, glaube ich, der trägt sich dann auch über Jahre manchmal, also, weißt du, sozusagen hast du da immer, und das ist schon was einen manchmal bewegt hat. Im Nachhinein feiert man manchmal jetzt drüber oder so, ne? Aber ich weiß auch, wir haben einmal ein Konzert gespielt, ist einer meiner engsten Freunde. Und der ist nach Rostock gezogen damals und hat dann gesagt, er macht in, ja, ich sag, kann den Ort sagen, in Stendal ein Konzert, ein Geburtstagskonzert, ne? Und mit mehreren Bands, und ob wir da spielen können. Und wir kriegen Spritgeld, ne? Und die Leute müssen aber gar nicht, also kriegen die ganze Zeit Freibier. Die machen eine Freibierparty, ne? Mit Sternburger und sowas alles. Dann lief das super, das Konzert, da haben wir gespielt, dann war ausverkauft, ne? Und dann haben wir so gesagt, ja, Mensch, wäre nachher cool mit dem Spritgeld und sowas alles, ne? Ja, scheiße, nee, ja, wir sind nochmal zur Tanke gefahren, weil es lief ja so gut am Eintritt. Es lief ja so gut. Und wir haben an der Tanke nochmal Bier gekauft, aber haben wir jetzt keine Kohle mehr, sozusagen, ne? Aber war doch auch geil. Und dann standest du da zwischen den ganzen Scherben, weil beim Punkrocker-Zelt natürlich die ganzen Flaschen zerballert werden, ne? Und bis heute feiern wir immer noch drüber, da haben wir gesagt. Und der Schlafplatz war wirklich eine Garage, die offen war. Ich sag, das ist immer, wenn wir uns sehen und darüber lachen, dann sag ich, er ist immer noch einer der Top 3 schlechtesten Veranstalter, ne? Ja. Aber man hat auch, man wollte ja auch nicht dann arrogant sein oder so, ne? Ja, okay, dann.
Ja, das sprach sich ja auch schnell rum in der Szene, ne? Ich kenne eine Band, will ich ja keinen Namen nennen, die auch bei der Abrechnung irgendwie, wo der Typ an der Kasse dann einfach nach unten runtergerundet hat, ne? Und da haben die gesagt, du, weiß nicht, das sind aber irgendwie 80 Euro, ich weiß nicht, warum du das jetzt runterrundest, so, ne? Ja. Und das hat er in irgendeinem Fansign öffentlich gemacht. Und da waren dann bei den nächsten Konzerten von denen standen die Leute mit Geldscheinen vor der Bühne und haben das so, weil er hat das so beschrieben, als wenn die da irgendwie ihn erpresst hätten und noch mehr Geld. Aber das war das, was abgesprochen war, so, ne? Also das war eine ganz, ist ja auch eine schwierige Zeit gewesen.
Ja.
Also wenn sowas sich rumspricht, ne, Kommerzschweine, so, ne? Ja.
Gott sei Dank, du hast dein, so. Was ich, ist es, ne, du hast ja die Band gegründet, zusammen mit deinem Bruder.
Ja.
Ne? Und Krehl, der wohnt ja auch immer noch in Rostock, wenn ich ihn immer sehe, ne, der Moin Tag und alles, oder dann, und ich frage mich immer, ich habe ja auch mehrere Geschwister, ist das geil, mit seinem Bruder in der Band zu sein? Oder gab es da auch Sachen, wo, also, empfindest du es eher als Vorteil oder als Nachteil?
Ich empfinde das, für mich ist das so normal, so, ne. Der ist ja schon immer dabei und wir sind echt gute Freunde Und
bis heute.
Bis heute. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir uns mal angeschrien hätten oder so. Also als Kinder haben wir uns geprügelt, ne?
Ja.
Klar, mussten die Eltern dazwischen gehen und so. Aber als Jugendliche, wir sind total auf einer Wellenlänge. Also ich glaube, wir haben uns nie wirklich gestritten. Ohne Scheiß. Und ich bin total happy, dass er da ist. Und
ach, geil.
Ja. Ja. Also wir haben eine ganz tolle, vertraute so Partnerschaft. So.
Ja, richtig. Also ich hätte jetzt mit vielen Antworten gerechnet, so, aber nicht, also mit so einer schönen einfach so, ne?
Nee, das ist wirklich ganz toll. Also mein Bruder und ich, wir sind beide total verschieden, und wenn wir nicht in einer Band spielen
deswegen hätte ich auch mit einer anderen Antwort gerechnet.
Ja, wenn wir nicht in einer Band spielen würden, würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so oft sehen. Aber wir verstehen uns wirklich total gut und haben eigentlich nie Zoff.
Geil.
Ja, das ist schön.
Diese Zeit damals so, 90er, hattet ihr da auch konkret auch Probleme mit Faschos auf Konzerten? Gab es sowas, Angriffe auf eure Konzerte?
Ja, gab's schon, natürlich so Bützo, Güstrow mal, auch eine schöne Geschichte. Ich hatte damals so einen alten Ford Taunus und so einen Anhänger hinten dran, so einen geschlossenen Kasten,
ja.
Und da hatten wir Dritte Wahl dran gemalt.
Ja. Ne?
Und er stand nur vor diesem Laden da, wo wir gespielt haben in Güstrow, und draußen die Faschos auf einmal, ne? Und ich schon so, ach du Scheiße. Also ich hätte ja als erstes an deren Stelle das Auto kaputt gemacht.
Ne? Ja.
Ja, und dann kamen wir irgendwann raus, so, und dann sind die auch wieder, haben die sich wieder verpisst, so, aber sind ans Auto nicht rangegangen.
Geil.
Ja. Also.
Hättest du alles erwartet?
Hatte ich Sorge, ne, dass sie es kaputt machen. Gab schon immer mal, dass da welche gekommen sind. Irgendwie, ich glaube, wir wurden doch dafür dann zu schnell zu groß irgendwie. Also dann waren es eben doch 200 Leute und so, und das war dann, glaube ich, weiß nicht, vielleicht haben sich dann nicht mehr so richtig dahin getraut, waren dann vielleicht nicht genug so, ne.
Wie hießen die Läden in Rostock, in denen ihr hier so gespielt habt?
Ja, Mau natürlich so, ne. Und das ist eine gute Frage. Es gab früher so einen Metal-Laden neben dem Shanty, ich weiß nicht, ob du Shanty noch kennst,
ja.
Diese Jeansfabrik da, ne? Und daneben war so ein kleiner Flachbau, und da waren viele so Metal-Konzerte irgendwie. Und das war für uns, weil wir, das ist ja ein Schmal, und weil wir aus Evershagen kamen, da konnten wir zu Fuß hin, da musste man die nachts nach Hause latschen hier, weil keine S-Bahn mehr fuhr und so, ne? Und da bin ich auch relativ häufig gewesen, da haben wir dann auch gespielt. Aber da spielten dann auch mal so Sachen wie Keimzeit oder so, ne? Da konnte man spielen. Und dann, ja, in dem Pablo Neruda haben wir mal gespielt. So die Jugendclubs einfach so. Und es gab ja relativ im Greif hier oben beim Platz der Jugend. So.
Ich frage mich, ne, konntet ihr davon leben?
Ach, ziemlich spät. Also ich habe noch lange dann gejobbt nebenher. Ich habe studiert, alles außer Sport, habe ich dir ja gesagt.
Weil, okay, ich hatte das so ein bisschen verstanden wie, dann warst du bis 94 Streetworker, dann hast du irgendwie studiert, und dann war relativ schnell, dass ihr davon leben konntet. Nein.
Nee. Also ich habe dann...
Wie lange habt ihr gespielt, so bis ihr davon leben konntet?
Boah, ich würde sagen, da gab es schon 20 Jahre oder so.
Ich frage das nämlich, weil das ist doch immer lustig. Für die Leute ist das ja manchmal so, die denken, bis heute sitzen noch manchmal Leute und sagen, ja, bei euch ging das dann ja so fix. Und das ist ja also schnell. Und dann sagt man immer, Digga, wir machen das jetzt seit fast 20 Jahren. Und ihr macht es ja fast seit 40 Jahren.
Ja,
Doppelte sozusagen, ne? Und dann sagst du immer, Digga, die ersten 10 Jahre oder so, ne? Also da war Touren sozusagen. Und geil, wenn wir einen Kasten Bier oben drauf hatten oder so, ne? Und 20 Jahre hat es bei euch gedauert.
Ja, würde ich schätzen. Ja. Und das ist ja heute noch so, dass Kriel auch noch einen Job nebenbei macht.
Mhm.
Und Stefan macht unser Merch. Mhm. Ne? Und Holger hat auch einen Job nebenbei. Das ist ja unser vierter Mann. Und ich bin halt der das Label macht und sich um alles kümmert, was da noch mit dazugehört. So. Und ich bin eigentlich der Einzige, der wirklich davon lebt, wenn man das jetzt so sagen will. Ne?
Ja, ja,
ja.
Und liebst du es?
Ja, ich bin frei, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich sehe ganz oft, ich habe sehr viel Demut, ganz ehrlich. Und ich stehe ganz oft morgens vorm Spiegel und gucke mich an, und dann sage ich so, danke Gunnar. dass du das so durchgezogen hast, dass ich jetzt nicht losgehen muss und für irgendjemand anders irgendwelche Ziegel irgendwo rauflegen muss oder irgendwie so, weißt du, ich bin sehr dankbar.
Wenn du sagst, so durchgezogen, ne? Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so ein Gespräch, weil ich denke immer so an uns oder so, ne? Und da merke ich, da gibt's ja so eine Verbindung dann, weil man bestimmt vielleicht teilweise gleiche Erlebnisse hat oder Auf und Abs. Wenn du sagst, durchgezogen, dann frage ich mich, hattest du Momente mal, wo du sagst, kein Bock mehr oder wo du ausgebrannt warst, wo du sagst, ey, nee, ich fühl's nicht mehr oder ich will's nicht mehr oder sie vielleicht, das wird alles nichts mehr?
Ja, wir hatten ganz kurz mal, nachdem die NEM 3 draußen war und wir die so durchgetourt hatten.
Wann war das?
96, also ich würde mal sagen, dann haben wir so bis 97 dann durchgetourt, aber richtig sehr viel gespielt. Und da war ich kurzzeitig mal ein bisschen durch. Da haben wir auch tatsächlich dann mal ein halbes Jahr oder so nicht gespielt, weil ich konnte dann greife ein und so. Ich war durch einfach. Ne? Also
weil das so ein Hit war.
Ja, das war in dem Moment, dass mit der Platte hat sich bei uns so viel verändert. Da waren wir auf einmal Album des Monats im Rockhard und so. Da waren wir auf einmal so eine relevante Band von so einer Punkrock-Schrubbelband, die wir vorher waren, so war auf einmal schrieben sehr viele darüber und so, ne? Und dann kam ein Angebot von Wacken und sowas. Also die große Musikgeschichte, so, ne? Und da sind wir natürlich voll drauf eingestiegen und haben halt alles gespielt, was irgendwie geht, so, ne? Und das war aber dann in dem Moment doch ganz schön viel, weil wir auch alle noch nebenbei gearbeitet haben. Krehl, der hatte so eine Altenpflegeausbildung gemacht. Da sind wir manchmal Freitagabends zum Konzert gefahren, nachts zurück, weil er Samstag arbeiten musste. Und dann haben wir ihn von der Arbeit wieder abgeholt, sind wieder zum Konzert gefahren, wieder nachts zurück. Sowas. Ne? Also wir haben das wirklich gewollt. Und das war auch immer so unser Plus, dass wir alle drei, jetzt auch als Stefan dazu kam, hat sich das eigentlich nicht geändert, dass wir nie so darauf geguckt haben, ist da jetzt viel Geld mit zu verdienen oder so, sondern immer erstmal Spaß dabei und eben auch so der Wille auch nochmal dran zu arbeiten. Weißt du, wir haben zum Beispiel, kann ich ja mal sagen, in einer Stadt wie Bremen haben wir zum Beispiel relativ lange gebraucht, um da Zuschauer zu ziehen. Mhm. So, ne? Es gibt ja mal so Städte, die laufen besser und Städte, die laufen schlechter. Bremen war für uns lange, da sind wir hingefahren, da waren 75 Leute da. So, ist egal. Haben wir woanders schon 1000 Leute gezogen, ging irgendwie nicht. Ne? Und wir haben immer gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir fahren da wieder hin. So, ne?
Ist so?
Wir fahren dahin, wo wir schwach sind. So.
Dabei, und hat's geklappt?
Und das hat geklappt, ja. Also, und das war immer so unser Ding, dass wir gesagt haben, nee, wir arbeiten da dran. Wir fahren da wieder hin und wenn wir drauf zahlen, scheißegal. Das lassen wir uns nicht bieten. So, oder was heißt das, lassen wir uns nicht bieten, ist ja Quatsch. Aber das muss gehen irgendwie.
Da muss von euch was kommen. Ihr wollt noch was zeigen.
Ja, genau. War immer so unser Plus, glaube ich.
Geil. Also hört sich einfach wirklich auch nach einer krassen Zeit an mit 96, wenn du jetzt sagst, lass das Glotzen sein, greif ein, ne? Kann ich jedem nur mal ans Herz legen, wenn es irgendwie Leute geben sollte, die Gunnar nicht kennen, einfach Wahnsinns-Song. Auch so ein Song, weiß ich noch, der mich damals auch so, ich glaube, ich bin dann so 2003, 2004 und so, ne? So die ersten Male, also 15, 16 war, auf euch gekommen. Und deswegen meine ich auch, das war so für mich wirklich ihr wart eine der prägenden Punkrock-Bands damals für meine Zeit, ne? So, wenn, klar, Tote Hosen kannte jeder, Ärzte kannte jeder, aber das war irgendwie auch so weit weg von einem, ne? Dann haben wir Lanzer gehört, habe ich auch schon tausendmal alles erzählt, das gab's alles bei uns. Und dann war da so eine Band aus Rostock, so aus MV, die da so Sonne Mucke macht. Und dann war ich so Hansa-Fan und dann habe ich auf einmal Leute bei Hansa kennengelernt, die auch so zu Punkrock gehen. Da bin ich noch gar nicht so zu Punkrock gegangen, aber die haben mich da hingebracht, das weiß ich noch, ne? So die, na, Svenne und so, du kennst die alle, ne?
Ja, klar.
Und diese Fußball- und Gesangssachen, das war für mich wirklich etwas, glaube ich, was mich richtig doll geprägt hat, weil ich das so cool fand, was für unterschiedliche Leute da zusammenkamen und was meines Erachtens nach auch über Jahre lang diese Stadt halt wirklich mit geprägt hat, ja, und wo ihr wirklich einen großen Anteil ja hattet, weil für viele Leute, glaube ich, von außerhalb ist das so, ja, Hansa oder Rostock, das sind alles immer nur Faschos und gibt genug Idioten, keine Frage, ja, aber umso geiler fand ich das und hat es mich dann auch geprägt. Ich glaube, lass da mal irgendeine Idiotenband sein, die das vielleicht so woanders hintreibt, vielleicht wäre ich da dann auch, hätte mich das dahingehend geprägt, ne? Und ich frage mich, hast du zum Beispiel, also kannst du das verstehen, kannst du das nachvollziehen, was ich da so erzähle, dass das mit diesem Fußball- und Gesangabenden oder so, was waren das für euch Konzerte? Das frage ich jetzt so ein bisschen aus so einer 17, 18, 19, 20-jährige Monchi-Sicht, weißt du, wie hast du das damals erlebt? Weil ich weiß immer, ja, ich habe jetzt schon genug.
Ja, das war ja so unser engster Freundeskreis eigentlich, ne? Also das waren ja die Leute, mit denen wir sowieso immer abgehangen haben, so, ne? Und Fußball finde ich auch bis heute noch irgendwie ganz cool. Ich komme nicht mehr so oft dazu. Dahin zu gehen war übrigens in Osnabrück am Mittwoch.
Geil.
Weil es halt in der Nähe war. Aber kann ich mich immer noch für begeistern und so. Und ich weiß noch, es gab mal so eine Zeit, ich würde mal sagen, das war vielleicht auch so 92 oder sowas, da bin ich nicht mehr zur Hansa gegangen, weil das waren so krasse Leute da und ja. Die Stimmung war auch so scheiße und viele haben das nicht mehr gemacht. Ne? Und dann fingen auf einmal genau die ganzen Leute wieder an, da hinzugehen. Ne? Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und habe gesagt, was macht ihr da mit diesem Assi-Verein? So, ne? Mhm. Und die sagten, ja, weißt du, wir haben irgendwie keine Lust, den Arschlöchern unseren Verein zu überlassen. Wir müssen da auch sein. So. Und da habe ich sofort gedacht, ja, das ist richtig, dass wir da auch uns sehen lassen und da sind und so. Ne? Und das fand ich immer gut bei denen. Und ja, dann sind auch viele, die waren ja damals alle so Reisekader, die sind ja überall zu den Auswärtsspielen gefahren und dann haben wir die immer dann irgendwie aufgelesen und dann sind die noch zu unseren Konzerten gekommen, weil wir da in der Nähe gespielt haben oder so. Wir haben uns immer so sehr oft getroffen irgendwie. Und
ja, es war einfach, glaube ich, eine krasse Zeit, ne, wenn ich das jetzt so betrachte. Damals, dann haben immer Mainpoint, Crushing Caspers, ihr, ne? So Rostocks waren dann ja auch mal schon dabei und so. Das war einfach, echt, man hat gedacht, boah, krass, was hier in der Stadt geht, krass, was hier abläuft und so, ne? Und immer aber auch nicht mit so einer, ja, das war nicht so, dass, wie gesagt, diese Mischung, das meine ich, das fand ich genial. Ja. Ne, da von irgendwelchen Ultras bis Hools bis Normalo-Fans bis halt totalen Punkrock-Leuten bis, ne, also so im Medley, wie gesagt, der Mainpoint da oben, scheißegal.
Ja.
Hauptsache mal halbwegs das Herz am richtigen Fleck. Und so, das war es wirklich etwas, was ich im Nachhinein richtig, richtig toll fand. So, ne? Ja. Und was mich auch bis heute manchmal dann so prägt, oder genau was du auch gerade gesagt hast, wie oft habe ich das, wenn irgendwelche Interviews kommen oder genau wenn irgendein Scheiß bei Hansa passiert, was ich dann auch kacke finde. Und wie kannst du da? Und das geht doch gar nicht. Und ich kriege so, und am besten willst du mir, dass diese ganzen Gurken sagen dann zu dir, mach nochmal ein Statement und so eine Scheiße. Ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr, dass wir alle abhauen sozusagen und nur noch irgendwelche Idioten da sind, ja? Sondern ja, man kann auch nicht glauben, dass in einem Bundesland, wo halt fast, ja, ich weiß nicht, ich wohne in der Gegend, wo 54% die Leute AfD gewählt haben. Das Stadion, natürlich sind da sehr, sehr unterschiedliche Leute hier im Stadion. Und wenn aber, sollen jetzt alle Leute, die Probleme mit Faschos haben, zu St. Pauli gehen? So, ne? Was wäre dann? Ist das eure Vorstellung? Finde ich peinlich. So, und das ist was, wo, wenn ich das sozusagen, diese Abende, mich bis heute, auch wenn wir sowas wie Wasted in Jahren machen und so, halt wirklich, ich auch immer ganz oft dran denke. Und das ist so ein bisschen, da habt ihr wirklich zusammen mit euren Leuten damals, die ich teilweise jetzt ja, glaube ich, auch so zu meinen Leuten zählen darf, so, halt einfach was richtig Besonderes geschaffen. So, ja. Ne? Da sage ich danke.
Ja, ne, das hat sich so ineinander, das funktionierte einfach mit den Leuten, genau wie du sagst. So, ne? Das war ein Glücksfall irgendwie, dass sich das so getroffen hat.
Total. Wann, Gunnar, das ist eine Frage, da habe ich mich, also ne, wie gesagt, wir können auch Sachen immer rausschneiden, aber es waren so ein, zwei Fragen, wo ich gedacht habe, mal gucken, ob ich sie so stellen kann oder sowas alles, ne, aber auch aus so einer eigenen Bandsicht heraus, der Moment, als 2005 Buschen gestorben ist, ja, also Buschen, jahrelanges Bandmitglied, von Anfang an, ne?
Von Anfang an.
Ja. So. Und kannst du dich daran erinnern, und es ist wie gesagt völlig okay, wenn du sagst, kein Bock drüber zu quatschen, wann das erste Mal mitgekriegt hast? Er ist ja an Magenkrebs gestorben, richtig?
Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich war in Norwegen und war am Angeln und ich hatte Geburtstag und er rief mich an und ich dachte, er will mir zum Geburtstag gratulieren. Und hat er aber nicht gemacht. Da hat er natürlich auch andere Sorgen. Er hat mir erzählt, dass er Magenkrebs hat. Und das war vorher schon, dass er so Magenprobleme hatte, war vorher schon, aber die hatten das ja immer nicht gefunden, weil das wohl so unter der Schleimhaut irgendwo versteckt war. So, ne? Und dann war das wohl schon ziemlich weit, aber er war sehr optimistisch und meinte, ja, und die bestrahlen das jetzt und dann wird da was weggeschnitten und dann muss ich mich anders ernähren und dann, so war so seine Herangehensweise und so haben sie ihm das hier auch erzählt und ja, dann habe ich mit, hat man ja automatisch, dass man sowas erzählt und dann, ich kannte auch ein, zwei Leute, die Ärzte waren, die dann schon sagten, oh, in dem Alter so mit Magenkrebs und das haben die dem gesagt so und dann habe ich tatsächlich dann in Freiburg an so einer Klinik damals da angerufen, weil die so spezialisiert waren da drauf so, ne? Und ob er sich nicht da mal vorstellen kann, da kam natürlich als erstes die Frage, ob er privatversichert wäre oder Kassenpatient wäre und Kassenpatient, da muss er dann irgendwie 2 Monate warten oder irgendwie so ein Scheiß, ne? Und dann ist er tatsächlich da hingefahren und ich glaube, die haben ihm dann auch mal gesagt, dass er seine Chancen nicht so gut aussehen. Ne? Hat aber eigentlich nie so richtig, ich weiß es gar nicht ganz genau, ob er es so akzeptiert hatte auch. Ne? Also bis zum Schluss haben wir eigentlich eben noch zusammen geplant, dass wir irgendwie mal wieder irgendein Festival annehmen und oh, wenn ich wieder zu Kräften komme, dann lag er schon im Bett und so. Und ja, wenn ich wieder zu Kräften komme, vielleicht können wir im Sommer spielen oder so 1-2 Konzerte oder so. Aber wir hatten uns aber auch zwischendurch mal drüber unterhalten, was wir machen, wenn das schief geht. Also Buschen war da in der Beziehung sehr offen. Irgendwann waren wir im Proberaum und dann stellte er seinen Bass an die Seite, sagte, Leute, komm, jetzt setzen wir uns hier mal hin, was macht ihr denn, wenn ich nicht mehr kann? So. Ne? Und da sagt er.
Hättest du dich getraut, dasselbe anzusprechen?
Nee, ich hab's auch weggeschoben, muss ich ehrlich sagen. Also es war gar nicht so eine Trauenfrage, das war einfach, ich wollte es auch nicht.
Ja, ja, wissen, okay. Ne?
Und er war mein bester Freund, ich glaube, ich hätte mich schon getraut. Naja, auf jeden Fall sagt er so, was macht ihr? So, also wir haben ja an der neuen Platte auch gearbeitet zu der Zeit. Und dann sagt er so, ich möchte, dass das hier weitergeht, wir haben ja was Geiles aufgebaut und ich möchte nicht, dass ihr eine Jammerplatte macht. Also das soll hier weitergehen und wir machen hier nicht irgendwelchen Tränenscheiß. Ne? Das war Buschen. Ne? Und dann haben wir sogar drüber geredet, wie man eventuell fragen könnte. Das war natürlich, das wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weißt du, aber er wollte das. Und dann war tatsächlich schon klar, dass er erste Stefan sein würde, den wir fragen.
Wie seid ihr auf ihn gekommen?
Da war so ein Bekannter von uns, der war schon ein paar Mal bei uns mit und hat die Lichtknöpfe bedient und so, wir kannten ihn halt und hat ja auch bei den Kaspers gespielt und genau, wir hatten so das Gefühl, dass das ganz gut passen könnte mit ihm.
Ich war beim, ich glaube, das war das beim letzten Konzert, wo Buschen hier noch auf die Bühne gegangen ist, im Mau war das, ne?
Ja, war.
Mau Club Rostock und ich weiß, und wie gesagt, das war ja so die Anfangsjahre, als ich die Rohpiraten kennengelernt habe oder euch. Und ich weiß noch, wie ich damals, dann war ich da 19, 20, 18, nee, 18, so, ne? Und das war für mich als Mensch, der euch überhaupt nicht, also der euch dann seit 2 Jahren vielleicht, ne, mal Konzerte gesehen hat, so ein krasser Moment. Und ich hatte das Gefühl, in diesem, also so Mau haben gefühlt alle geweint oder sich so in den Arm gelegen, weil man ja auch schon gesehen hatte, dass es, ja, Buschen, dass er halt sehr angeschlagen ist, ne? Hm. War das sein letztes Konzert
mit euch? Ja, war sein letztes, ja. Und da war es auch schon so, dass er eigentlich, er wollte eigentlich gerne auch ein bisschen mitfeiern und so. Und ihm ging es aber da auch schon so schlecht, dass er sich hat kurz vorher zum Mau fahren lassen und danach ist er auch gleich wieder nach Hause. Ja.
Also da habt ihr auch noch, wenn du sagst jetzt 2005 und ihr macht gerade eine Platte, ne? Wie lange hat sich das denn gezogen mit der Krankheit? Wie habt ihr das als Band gemacht? Also mit dem Live-Spielen auch. Er hat immer dennoch weitergespielt. Er hat bis zu diesem letzten Auftritt alle Konzerte gespielt?
Ja, wir hatten da nicht so viele angesetzt irgendwie, weil wir halt da ein bisschen mehr im Studio waren und so. Ja, das ging also vom Sommer 2004, das ging relativ schnell dann nach der Diagnose. Das war ein halbes Jahr, ein bisschen mehr. Das war schon beängstigend, das zu sehen.
Welche Platte war das?
Die Fortschritt war das.
Oh ja, das ist keine Heulplatte, ne?
Das ist keine Heulplatte, da ist ein Song drauf, den habe ich dann später, dann als er dann gestorben ist, dann geschrieben für ihn. Aber das ist sonst, das ist ja mit Zeit bleibt stehen eigentlich der erfolgreichste Song drauf, den wir haben. Und ja, wir waren auch noch zusammen im Studio. Er hat, glaube ich, einen Bass tatsächlich auch noch selber eingespielt, aber das ging dann nicht mehr. Der hatte die Kraft nicht und ja, da war eine furchtbare Zeit.
Die Jahre danach, ne? Wie schnell habt ihr euch als Band so gefunden? Wie ist dein Gefühl gewesen? Also mit Stefan dann neu, dann kam ja Holger, kam aber glaube ich erst
ja, der ist
ein paar Jahre später. Ne? Der, also ja, Stefan, wie lange hat das gebraucht, dass du das Gefühl hattest, jo, das passt? Das ist ja auch kein Selbstläufer. Nee, wir haben das ja gehabt und das ist so, wenn ich eins der größten Geschenke, wenn ich das so mit den Jahren jetzt, wenn wir das seit 20 Jahren mache, ist, dass wir gerade auf der Bühne stehen und ich das Gefühl habe, wir sind eine Einheit. Oder das, ne, so mit allem, das heißt nicht immer Best Friends und man geht sich auch auf den Sack, aber dass man so merkt, jo, das passt und das ist geil. Wann habt ihr das Gefühl gehabt? Wie lange hast du da gebraucht?
Ach, das ging eigentlich relativ schnell. Also Stefan hat das sehr schnell gefüllt, diese Lücke, die da entstanden war. Ich habe das gar nicht so, ach, vielleicht habe ich auch das war so eine krasse Zeit, da habe ich auch viel verdrängt, glaube ich. Hm. Weißt du, so dann einfach weitermachen. Das war so die Devise irgendwie, ne? Also wir wollten weitermachen und auch für ihn, weißt du, wenn schon nicht mit ihm, dann für ihn so.
Ich weiß noch, damals habe ich, also so ein bisschen neidisch, wenn ich das jetzt auch im Nachhinein betrachte, aber da gab es uns dann 3-4 Jahre oder sowas alles, ne? Und ich weiß noch, dann habe ich auf einmal gelesen, Alter, dritte Wahl spielen im Ausland, auf Kuba, so, ne? Irgendwie 2010, 2011, 2012, ja, irgendwie so in den Dreh, ne? Ja. Wie kommt das, wie spielt man auf Kuba eine Tour?
Ja, es ist natürlich wie immer dann über Leute, die man kennt. Ne? Und unser Merchandiser, der hat so eine Kuba-Affinität, der fliegt da ständig rüber und macht da auch so Hilfsprojekte ganz viel und so. Und der hat damals, irgendwann hat er mal zu mir gesagt, Gunnar, wenn ich heirate, der hatte eine Freundin dort, wenn ich heirate, dann müsst ihr spielen. Und ich hatte ja gesagt. Und dann kam er irgendwann und sagte, hey, ich heirate, dann und dann ist der Termin, ich organisiere euch da ein paar Konzerte, wenn ihr rüberkommt und dann... Dann sind wir da rüber und haben da, glaube ich, 4-5 Konzerte gespielt und auf seiner Hochzeit auch. Und ja, das war ein tolles Erlebnis. Also,
aber wie sieht so ein Punkrock-Konzert oder so, wie sieht das aus auf Kuba? Also wie viele Leute kamen da so?
Was? Ja, waren viel, er kannte da so Leute von einer Metalband, Tendencia heißen die. Die waren auch schon in Deutschland. Den Kiko zum Beispiel, ja, genau. Und der hat da mitgeholfen, das zu organisieren. Und dann spielten auch noch so andere Bands mit. Ich habe da auf Kuba mehr Leute gesehen mit dem Iro als auf unseren Konzerten in Deutschland zu der Zeit.
Ist so?
Ja, ja, auf jeden Fall. Da waren in Santiago irgendwie, da waren da besetzte Häuser und sowas. Weißt du, das war total krass. Und aber auch, das war so eine Zeitreise, weil die hatten natürlich auch so sehr, sehr dürftige Technik, sag ich mal. Das war richtig wie zu Ostzeiten. So alles so Bastelscheiße, ne? Über alles, was irgendwie verbastelt werden konnte, lag dann auf den Bühnen oder stand irgendwo rum. Und aber die spielten damit eigentlich ziemlich gut, ne? Also viel, viel geiler als wir, die schon so ein bisschen verwöhnt waren mit geilen Verstärkern und für einen Soli konnte man noch ein Echo anmachen und so. Gab's da ja alles nicht so, weißt du so. Und ja, war irgendwie eine schöne Zeit. Ich war auch noch nie so weit weg und war schon besonders. Ich muss dazu sagen, ich fliege nicht so sonderlich gerne.
Aus Angst oder so aus Überzeugungsgründen?
Ja, irgendwie so eine Mixtur aus beiden. So, ne? Ich weiß, das Fliegen ist wahrscheinlich sogar sicherer, als wenn man mit der Bahn fährt oder mit dem Auto sowieso. Ne? Aber irgendwie, ja, fühle ich mich nicht so besonders wohl. Und der Gedanke, da 11 Stunden dahin zu fliegen, da wäre ich jetzt von alleine nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Aber dann mit der Band und so, und da kamen noch 30 andere Leute mit, dann haben wir da uns da so ein Reisebus.
Ja, der war noch so aus Rostock, aus MV oder Freunde?
Freunde, ja, wir waren ja mit 30, 40 Leuten dort. Und
ach, halt, Mann,
hatten dann so einen Reisebus dort gemietet, so einen so normalen Reisebus halt, und sind dann damit durchs Land und haben da
auch Rabatt zu den Konzerten?
Gemacht. Ja.
Digga, wie geil ist das denn?
Das war schon ganz cool.
Ist ja, und denn der Kiko von Tendencia ist ja auch also geiler Typ. Ich war, durch euch kann ich den ja natürlich irgendwie auch. Ich war 2019, 3 Wochen dort und Kiko war dann nachher, erst hat er mal gesagt, wir treffen uns mal und schlussendlich war er nachher 1,5, 2 Wochen mit uns unterwegs, war mit 4 Freunden dort und war eine, ja, Wahnsinnszeit. Ja. Und leider keine Konzerte gespielt, aber trotzdem, deswegen habe ich gedacht, krass, auf Kuba mal Konzerte spielen. Habt ihr auch so anders im Ausland mal Sachen gespielt? Also jetzt was anderes außer Österreich, Schweiz und so, ja klar, bestimmt. Aber so irgendwo anders mal im Ausland gezockt?
Ja, wir waren, in der Ukraine waren wir einmal.
Wo da?
Das war so ein Festival, Slav gerockt.
Ja.
Irgendwo im Gebirge, keine Ahnung. Das war auch recht abstrus. Da sind wir nach Kiew geflogen und dann haben die uns da in Empfang genommen. Ja, und so. Und dann, wir essen jetzt hier was und dann gehen wir zur Bahn, weil wir müssen noch ein bisschen mit der Bahn fahren. Dann sind wir da runtergekommen. Das sah aus wie so diese Harry Potter Züge irgendwie, weißt du, so. Die haben ja noch so ein bisschen breitere Spuren auch so, ne. Und das war so, und ich so, ja, wie lange fahren wir denn jetzt? Ja, 13 Stunden.
Geil.
Und dann sind wir da, genau. Und dann haben wir da auf diesem Festival gespielt. Das war ganz cool. Und dann haben wir zweimal oder ich glaube sogar dreimal so Europatouren mit Exploited gespielt. Da waren wir Support.
Ah.
Und da haben wir alles, also Italien, den ganzen, also Serbien, Kroatien, Spanien, Frankreich. Irgendwie.
Wann war das?
Eine haben wir noch mit Buschen gemacht und eine dann mit Stefan später. Die muss so 2006 gewesen sein oder so. Und die waren dann so zweigeteilt. Ja, das war krass. Da waren wir dann wirklich 6 Wochen am Stück. Im Prinzip jeden Tag spielen, also 2 Tage gab es frei zwischendurch nach 2 Wochen.
In den sechs Wochen.
Und sonst jeden Tag spielen und
ja, aber Digga, wie hast du das mit Stimme gemacht? Das ist die erste.
Ja gut, wir waren ja Support, ne? Ich hatte ja bloß eine Dreiviertelstunde. Ne? Das ging auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat trotzdem Spaß gemacht. Und
hast du Probleme mit deiner Stimme?
Wenn wir länger nicht spielen, tatsächlich. Dann brauche ich 2 Konzerte, um wieder so eine Grundheiserkeit reinzukriegen. Mhm. Jetzt, wo die Kinder groß sind, streich ich die auch nicht mehr so an. Nein, aber man brüllt ja zu Hause nicht oder so. Ich habe das auch mal mit Warmsingen und so versucht, aber das irgendwie hilft dabei nicht. Ich war ja mal, auch kann ich kurz erzählen, genau vor so einer Tour, bei einer Gesangslehrerin. Ja. Weil ich dachte, die kann mir irgendwelche Atemübungen oder irgendwas, wie man das warm macht, ja, ja, oder irgend so erklären. Ne? Und dann war das so eine Frau, die kam so aus dem Jazz und die saß dann so am Klavier und sagte, ja, können wir ja mal zum Einstieg mal hier mal ausprobieren, wie das mit der Stimme überhaupt ist. Und machte dann am Klavier so dim, 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 dim. Und ich hab dann la, 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 la. So, ne? Und dann ging das immer höher, ja, und so. Und dann sagte sie so, ja Mensch, das ist doch ganz gut und so. Dann sing doch mal, wie du auf der Bühne so singst. Und dann habe ich sie mal angebrüllt, dass die Haare im Wind wehten. So, ne? Und dann ging ihr die Kinnlappen runter.
Lass
und dann,
das Glotz sein, greif ein!
Ja. Und dann fiel ihr das Kinn so runter und dann sagte sie, ey Gunnar, wenn du so singst, dann kann ich dir nicht helfen. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Ne? Aber ich habe scheinbar eine Art, ich werde auch nie so richtig ganz toll heiser. Wir spielen ja auch immer 2 Stunden, das sind ja auch so lange Sets und wir spielen auch manchmal 3-4 Tage hintereinander. Und bei mir kommt so eine Heiserkeit und dann bleibt es aber dabei. Ich habe also ganz selten, dass ich richtig Probleme kriege.
Ich habe richtig Probleme mit Stimme. Es liegt so in der Familie, würde ich sagen. In der DDR, meine Mutti wollte Lehrerin werden und durfte nicht, weil sie so Schreiknötchen hat. Und die habe ich auch. Also ich werde wirklich echt schnell heiser. Und ich sag mal, die ersten 8, 9, 10 Jahre war das uns relativ scheißegal mit feine Sahne. Also war mir ja, ist halt heiser, ist doch Latte. Dann gab es aber Momente echt, ich weiß es noch, es waren, wir haben das erste Mal Rock am Ring und Rock im Park gespielt. Und da spielst du dann ja sozusagen Freitag, Samstag, ne, und fährst da hin. Und wir haben den ersten Abend Rock im Park gespielt. Und da gab's alles umsonst. Und ich weiß, und ich hatte dann eine Freundin mit. Und Rock im Park war ja noch Nürnberg. Und da kann ich dann mehrere Leute von Ultras Nürnberg und so wirklich geile Leute, die ich sehr mag. Und wir haben alles leer gesoffen. Also wirklich ich habe angefangen zu rauchen, obwohl ich nicht mal rauche, weil das umsonst war und so ein Scheiß, ne? Und ich bin morgens aufgewacht, im Nightliner, weiß ich noch. Und ich habe versucht zu sprechen. Und meine Stimme, es war so, sag mal, Stimmvolumen vielleicht 20% noch davon, ne? Und die anderen kannten das ja und haben gedacht, habe ich denen geschrieben, ey, ich darf jetzt nicht reden. Die haben gedacht, ich übertreibe. Wird schon irgendwie gehen. Und dann sind wir da Rock am Ring aufgelaufen und es war echt viele Leute davor. Und es war eine Vollkatastrophe. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Die ersten 2, 3 Lieder. Und die Leute standen davor und man hat selbst gemerkt, jeder hat's gemerkt, ne? Auch die Band mich angeguckt, fuck, ne? Und dann konnte ich es nur dadurch auflösen, habe ich irgendwie gesagt, ey Leute, es tut mir leid, es ist eine Katastrophe, aber es war alles umsonst und ich kam darauf nicht klar und ich habe Mülltüten vollgepackt und ich werde alles geben, auch die nächsten 2 Wochen, wenn ich damit heiser bin, scheißegal, ne? Und das hat so ein bisschen aufgelöst, aber da hat ein Freund mit mir wirklich lange gesprochen, der jahrelang auch so, ja, halt viel im Musikbereich unterwegs ist und hat gesagt, ey, das kannst du nicht oft machen und das ist halt auch scheiße den Leuten gegenüber, ja. Das ist vielleicht mal lustig, vielleicht zweimal, aber wenn du das dann dauerst, guck mal, die bezahlen haben ja viel Geld, freuen sich und nehmen Zeit für dich, ne? Schon mal, das ist so ein bisschen den Leuten ins Gesicht spucken, ne? Da war ich so, oh fuck, damit, mit dem Pathos hat er mich gekriegt so ein bisschen. Nicht, dass ich nicht mal auch heiser sein kann, wieder mal im Suff oder wenn man, ich sag niemals nie, aber danach habe ich so Gesangstraining gemacht, also dieses Einsingen und Absingen und das muss ich machen, sonst könnte ich gar keine 3-4 Konzerte ineinander spielen oder so, ne? Es ist, nach 3 oder 4 Mal ist es bei mir oft vorbei. Und ich habe, aber das machst du bestimmt auch, ne? In-Ears?
Ja, In-Ears haben wir auch.
Also habe ich ewig mich vor verwehrt. Richtig ja, dumm. Also ja, es war das Dümmste ewig. Ich habe immer gesagt, nein, mache ich nicht. In-Ears sind sozusagen so eine Kopfhörer, müsst ihr euch vorstellen. Und ich höre dann halt, was die anderen spielen und nicht auf den Monitoren, sondern ich habe es im Ohr. Und alle haben es gefühlt schon aus der Band gemacht und ich habe mir gesagt, nein, ich brauche das nicht. Und seitdem ich das mache, ist es 1000-mal geiler, ne? Das kam dadurch, habe ja so ein Lied mit Sido, da bin ich angekommen, Max Schmeling hat ja mit denen aufgetreten und sollte Soundcheck machen. Und da sind ja so Hip-Hopper, also gar keine Monitore, alle In-Ears. Ich wusste das aber nicht. Und er hat gesagt, ja, wo sind deine In-Ears? Ich sag, Digga, ich hab doch keine In-Ears. Wo sind die Monitore? Dann haben sie mir da so eine Dinger reingesteckt und seitdem schwöre ich darauf. Ach so, genau, das wollte ich fragen. Auch wenn du jetzt nicht viel fliegst, ne, oder nicht gerne fliegst, gibt es denn Land, wo du mal Bock hättest zu spielen? Gibt es sowas? Oder sagst du, nö, das ist eigentlich gar nichts, was dich jetzt groß reizt?
Ich hätte, bevor das ganze Unheil losgegangen ist, hätte mich Russland sehr interessiert.
Ah.
Also, das fand ich immer, hätte mich gereizt, mal Moskau zu spielen oder so. Mhm. Und ansonsten, ach, ich sehe es eigentlich relativ realistisch. Also wenn man mit deutschen Texten und
ist nicht viel zu holen.
Da ist einfach, ja, da wird man immer ein Exot sein. Das war bei den Exploded-Touren auch so. Da kamen auch immer mal ein paar Leute, die uns sogar kannten oder so, aber das waren dann eine Handvoll oder so. Da muss man ganz ehrlich sein. Und insofern habe ich jetzt da nicht so einen großen Antrieb.
Ich glaube, sondern ich habe ein Land, wo ich auf jeden Fall mal Bock hätte zu spielen, das wäre Argentinien. Einfach, weil ich immer diese Videos gesehen habe von den Hosen und da denke ich mir, Alter, das haben die sich natürlich auch über Jahrzehnte erarbeitet, die sind ja immer wieder dahin gefahren. Aber was geht denn da ab? Und alle Leute, mit denen ich mal gesprochen habe, haben mir gesagt, Argentinien ist so doll und Argentinien ist so doll. Das wäre wirklich für mich so ein, auch ein Traumland mal zum Reisen oder so, ne? Aber das wäre für mich auf jeden Fall etwas. Hast du irgendwie so ein Ding, wenn du jetzt sagst, ihr macht das seit 40 Jahren, ne? Mit dritte Wahl. Das heißt doch, du willst doch damit auch nicht aufhören, oder was?
Nee, ich habe auch keinen Plan B, also gar nicht. Nee, ich habe noch richtig Bock und fühlt sich immer noch frisch an für mich so. Ich habe richtig Lust und wir wachsen ja auch immer noch. Ne? Wir wachsen nicht so schnell, aber wir haben jetzt auf der letzten Tour wieder mehr Leute gehabt als das Mal davor und das ist jetzt für so eine Band, die so alt ist wie wir, ist das auch nicht normal, ne? Oder nicht selbstverständlich, sagen wir mal so. Ne? Viele sind ja froh, wenn sie das Level halten und wir wachsen noch und solange wir da Spaß dran haben und uns gut verstehen und die Leute noch kommen.
Wie nehmt ihr eine Platte auf? Also habt ihr immer das gleiche Studio?
Ja, wir sind im Prinzipalstudio jetzt seit 10 Jahren oder so sind wir da. Vorher waren wir in Braunschweig immer bei einem Gitarristen von Deli Terror irgendwie. Mhm. Und jetzt sind wir im Prinzipalstudio da in Münster. Und ja, da bin ich sehr glücklich. Das ist das erste Mal allerdings auch für uns gewesen dort, dass jemand war, der wirklich das produziert hat. Ne? Der wirklich
das ist der Vincent.
Nee, die sind zu zweit und wir machen mit Jörg Umbreit heißt
der. Aber das ist das Studio.
Genau, oder? Das ist das Studio, okay.
Ja.
Und aber das ist das erste Mal gewesen. Also sonst sind wir in mein Studio gegangen, wenn die Songs fertig waren und dann haben wir das aufgenommen und wenn du dann den Produzenten, sag ich mal, gefragt hast, ja, wie findest du es? Dann hat er gesagt, ja, ganz okay, oder das war nicht, dass man die Songs zusammenschreibt oder da irgendwas entwickelt oder dass da jemand kommt und sagt, ah, der Text, das gefällt mir nicht oder so. Und jetzt da beim Prinzipalstudio, da ist das anders. Der sagt mir auch schon mal, Gunnar, Text finde ich scheiße, so oder eine Textzeile meinetwegen, ne, das bin ich von dir, kenne ich bessere Texte, so finde ich scheiße, so.
Wie gehst du damit um?
War zu Anfang ein bisschen schwer, muss ich sagen, so, ne, weil ist halt schwierig so. Kritik kann auch nicht jeder so gut wegstecken. Selbst wenn man weiß,
Kritik ist immer toll.
Ja. Selbst wenn man weiß, dass der qualifiziert ist und so und vom Fach und schon viele gute Platten gemacht hat und so, ist das trotzdem so, dass einen das so ein bisschen trifft. Aber ich muss sagen, ich habe relativ schnell gelernt, dass er oft recht hat. Und ich gebe da nicht jedes Mal nach und so, ne? Aber ich denke auf jeden Fall jedes Mal drüber nach, über das, was er mir sagt. Und mir hilft das total.
Ich habe auch, das ist, als ich das erste Mal gehört habe, ja, Leute gesagt haben, lass doch mal was mit dem Produzenten machen, da habe ich mir gedacht, so ein Quatsch, was soll das und sowas alles, ne? Erstmal, so wie mit den In-Ears und sowas, sag ich mal, ne? Ja. Das ist doch alles Müll. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt gerade unsere neue Platte aufgenommen haben, ne, so, dann arbeiten wir auch mit unserem Produzenten zusammen, hier Philipp Hoppen heißt der. Und so mit der Zeit entwickelt sich da ja auch so ein krasses, also auch so jedenfalls bei uns, ne, so eine dolle Nähe, weil bis eine Zeit lang sind wir mit keinem anderen Menschen mehr eng miteinander als mit ihm. Und ich habe das nachher schlussendlich immer so empfunden, so einen Produzenten wie bei so einem Fußballteam oder so, wie so ein Trainer, weißt du? Also der ja. sozusagen dir vielleicht im besten Fall in den richtigen Momenten in den Arsch tritt, so, der sagt, ey, das kannst du doch geiler oder kannst du besser oder das ist doch scheiße und so, ne? Das ist dann manchmal nicht geil. Aber das ist schon was wirklich, wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem man vibet, ne, ist das schon wirklich was für uns sehr Tolles. So, ne? Und macht ihr das immer mit dem gleichen Produzenten jetzt?
Ja, die letzten 4 Platten, glaube ich, haben wir mit ihm gemacht.
Das ist ja eine ganze Menge.
Ja.
So, ne?
Ja.
Aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja wirklich was Geniales, wenn man da jemanden gefunden hat, ja. mit dem man da so vertraut auch.
Ja, ich habe so, wir haben so eine Wellenlänge irgendwie. Das ist so.
Naja, du musst halt wissen, dass man so ein bisschen das Gleiche will, ne? Weil ja. ich glaube, so das wäre für mich so, wenn jetzt, der sagt mir auch mal, Mensch, Monchi, jetzt streng dich mal an oder das ist geiler oder was, das ist ja langweilig und ich komme da auch mal mit einem Text oder so, sag, das ist aber der Oberknaller. Und dann, man hat da lange dran gesessen und dann sagt er zu dir, so gefühlt nach einer Minute, ja, nee, das ist ja nun hier nichts. Und ja. dann denkst du so, ja, halt's Maul, ne? Aber trotzdem hat es oftmals schon auch ein, ja, hat Fundament und man weiß ja, der meint es im Guten.
Ja, ja, genau, da will er das Beste rausholen. Und das ist auch so, bei mir, ich habe da mit Stefan und mit Krill noch gar nicht so oder nie so wirklich drüber gesprochen, aber ich glaube, die haben natürlich auch, weil ich, bevor Holger kam, eigentlich der Einzige war, der Songs geschrieben hat bei uns, haben die natürlich auch eine doofe Position, ne? Ja, an mich ranzutreten und mir zu sagen, du, das finde ich aber nicht so geil.
Wenn sie nicht sozusagen dahingehend nichts machen, können sie schlecht knurren sozusagen.
Es ist so ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, ja. Ich würde das schon auch anhören und beim Proben oder so kommt das natürlich auch mal, dass einer sagt, oh nee, wollen wir hier nicht auf einen anderen Akkord gehen oder so. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich so keine gleichwertige Ebene, so ein bisschen so. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die beiden das sehen, ob die das so sehen. Aber das wäre meine Angst sozusagen. Und deswegen glaube ich auch, dass davor auch nicht so viel kam in der Richtung, weißt du. Und dann kommt auf einmal einer, ne? Und knallt dir sowas vor den Kopf, ne? Und das ist schon schwierig. Ich habe nämlich neulich mal mit einer Malerin unterhalten, also die so Bilder malt jetzt, ne? Keine Wände, sondern Bilder. Und die sagte zum Beispiel, dass sie sich sowas überhaupt nicht vorstellen kann, dass jemand kommt und an ihrer Kunst, so vielleicht ist Malen jetzt auch noch was anderes, ne? Aber das fand ich interessant, dass sie sagte, das könnte sie sich null vorstellen, niemals. Und für mich ist das eine Bereicherung, muss ich ehrlich sagen.
Genau, ja. Muss man dann irgendwann so wahrnehmen, ne? Also wie gesagt, ich habe mich da auch erst verschlossen und dann, wenn du dann nachher merkst, ah ja, okay, es ist schon geiler oder
ja.
Wenn du dann halt wirklich das Gefühl hast, ey Mann, das hat was gebracht. Und es ist nicht immer, es ist vor allen Dingen nicht destruktiv und so, scheiße, bla bla, dann würde ich nachher auch den zumachen. Das ist, glaube ich, so das Besondere. Gunnar, ich habe eine Frage, wo ich wirklich nicht die Antwort weiß, ne? Du bist ja irgendwann aus Rostock weggezogen, ne? Wann war das und warum? Und war das schwer für dich sozusagen, also hattest du so ein, naja, ich stelle mir sozusagen die Frage, so dieses, ist dir das einfach gefallen, wegzuziehen? Auch in Bezug auf die Band sozusagen, dass du gedacht hast, hey, wir sind ja eine Rostocker Band und wie kriegen wir das alles hin? Und
genau. Ja, meine Freundin kommt aus Münster oder aus der Umgebung und kennengelernt habe ich sie auch in Münster und wir hatten dann schon 2 Kinder und so Fernbeziehung und die Schule stand an für den einen und dann kann man sich auch nicht mehr so länger besuchen, dann ist man auf einmal so festgelegt und so. Und dann war die Überlegung so, wie kommen wir zueinander? Ne? Und dann war ich der am ehesten die Stadt wechseln kann. Und ich hatte natürlich dann relativ leichten Einstieg, weil sie hatte da einen großen Freundeskreis und da bin ich ganz gut mit aufgenommen worden. So. Und ich muss sagen, ich habe das eigentlich nie bereut, mal woanders hinzugehen. Und Münster ist, das ist jetzt nicht so weit weg wie Argentinien oder so, aber die Leute sind ticken ein bisschen anders. Ne? Das ist schon ein bisschen, merkt man schon, so ein bisschen Ruhrpottnähe. Weißt du, die Leute sind ein bisschen anders und ich fand das total erfrischend, muss ich sagen mal. Und auch der Blick auf die Stadt, aus der man herkommt, wenn man nicht mehr immer da ist, der ist auch ein anderer.
Sag mal, was hat sich da verändert für dich?
Ja, weißt du, es gibt in Rostock, glaube ich, auch heute noch viele Leute, die irgendwie glauben, man kann in keiner anderen Stadt so gut leben wie in Rostock, weißt du so, ne?
Kenn ich niemanden von, kenn ich niemanden.
Und ich denke so, oh, es gibt so viele Städte, wo ich mir vorstellen könnte zu leben und so dieses Rauskommen und auch tatsächlich, selbst 2006 war das noch so, auch immer noch dieses komische Ost-West-Ding, dass so Leute sagten, wie kannst du denn in den Westen ziehen, da sind die Leute doch alle so komisch. Und ich denke so, welche Leute sind denn da komisch? So, ne? Und ich muss sagen, ich habe das in Münster nie so rum erlebt. Da habe ich das eher so erlebt, dass die Leute interessiert waren so daran, Mensch, sag mal, du bist aus dem Osten, wie war denn das damals so für dich und was hast du denn da gemacht oder so, ne? Und es war nie so abwertend irgendwie. Das ist meine Erfahrung.
Ja, ja,
also
klar.
In Münster war das irgendwie anders. Da war das nie so eine negative Reaktion. Und ich habe ja mit meiner Freundin auch eine Weile in Rostock gelebt. Und da war es oft so, dass selbst Leute, die halbwegs zu meinem Freundeskreis gehörten, irgendwie so komische Sprüche machten. Ja, die ganzen Westis, alles scheiße. Du jetzt nicht. Das ist so ein bisschen wie den Dönermann. Weißt du, sagen, alle Ausländer sind scheiße. Du nicht. Du hast hier den Dönerladen. Ne? Und so war das auch, dass ich auch tatsächlich sind da ein paar Freundschaften auch zerbrochen dran. Irgendwie, weil so Leute.
An der
so,
Geschichte.
Ja, weil Leute dann so sagten irgendwie, ja, die ganzen Westis, da ist alles scheiße da drüben und ich so dachte, ich kann mit dir nicht befreundet sein, so, ne? Ich habe da drüben genauso Freunde wie hier, so, wenn du das so siehst, das finde ich so scheiße, ne? Und vor allem ohne wirklich mal da gewesen zu sein, das ist ja dann auch bei vielen so, ne?
Ja, ich habe das ja vorhin schon einmal angeschnitten, ich hätte mir das damals mit 18, 19, 20 überhaupt nicht vorstellen können und ich habe das also so und das, dieses Rauskommen war einfach krass mit der Band. Auf einmal die Leute kennenlernen. Wenn ich damals mit Hansa auswärts gefahren bin, war das ja so, du bist ja immer mit den gleichen Leuten. Ne? Du bist irgendwie auf Tour so und du lernst gar nicht die Leute kennen. Und dieses auf einmal, scheiße, da lernst du die Westis alle kennen, kacke. Aber das war wirklich für mich, ich habe da echt gebraucht. Ne? Und aber auch selber nachher so zu merken, wie hängen geblieben das ist. So, ne? Also punktuell. Und wenn ich mal irgend so einen Ossi-Spruch bringe, dann ist er sozusagen mit einem großen Augenzwinkern oder so alles. Aber wenn ernsthaft Leute den Trip sozusagen noch fahren, dann denke ich einfach, boah, irgendwie schon auch bemitleidenswert. Ja, ne? Weil so. Das Ding kannst du eigentlich nur fahren, wenn du in die eine Richtung oder die andere Richtung noch nie wirklich da warst. So, ne?
Ja.
So, das ist trotzdem, und wie habt ihr das als Band hinbekommen mit den Proben und so?
Wir haben damals schon so nicht mehr so richtig feste Jobs gehabt, weißt du, da war es schon so klar, dass man auch mal so ein verlängertes Wochenende proben kann und so. Wir haben dann immer so Probencamps gemacht sozusagen, ne? Also wir treffen uns, ist heute immer noch so, dass wir uns treffen und dann wirklich 3 Tage von morgens bis abends Musik machen vor der Tour oder so. Und sonst proben wir nicht.
Geil.
Und dann denke ich so, ja, wie du mit deiner Stimme, denke ich so, ey, wir sind Profis letzten Endes. Die Leute bezahlen mittlerweile dafür auch richtig Geld, wenn sie da hinkommen. Viele mieten sich nur ein Hotel oder irgendwie so fahren dahin und so. Und dann muss jeder von uns auch so Profi sein, dass er sich vor dem Konzert auch mal nochmal hinstellt und so die Songs mal durchspielt für sich. Mhm. Weißt du, ich erwarte dann eigentlich auch, und das, die anderen, das, die machen das auch. Aber das ist für mich ganz normal, dass jeder da vorbereitet hinkommt. Ne? Und das, wir, auch wenn es eine neue Setliste gibt und wir manchmal vielleicht auch keine Zeit haben, uns zum Proben zu treffen, dann spielen wir es im Backstage nochmal durch oder so. Ne? Aber da muss klar sein, dass sich jeder damit beschäftigt hat und nicht einer da kommt und sagt, oh, wie war das nochmal? War das G7 oder A-Moll oder was, weißt du? Weil das, das geht natürlich auf dem Level, finde ich, wie du vorhin schon gesagt hast, das kannst du nicht mehr machen dann. Ne?
Wann hast du uns, jetzt hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wann hast du uns das erste Mal so wahrgenommen? Weißt du das noch so in etwa? Also jetzt musst du jetzt nicht sagen, das war der Moment oder so eine Scheiße, das meine ich nicht. Aber Genau, weil ich habe dazu ein, zwei Gedanken und würde es einfach interessant finden, mal dich zu hören.
Ich hatte von euch immer mal gehört und dann, ich glaube, meine erste Erinnerung ist eigentlich, als wir zusammen in Münster gespielt haben. Ich weiß gar nicht, das war schon relativ spät wahrscheinlich, ne?
Das war, na, ich weiß, also sozusagen, es gab dann ja immer sozusagen diese Überschneidung, ne, von so Freundeskreisen, Bekanntenkreisen. Damals war das bestimmt eher noch dein Freundeskreis, so, ne? Bei mir waren das dann viele Bekannte, ein, zwei Freunde, so eine Svenner Ralle und so, die Leute, mit denen ich dann schon wirklich auch enger gegangen habe. Aber trotzdem war die ja so eine Generation drüber oder so, ne? Ja, ja. Ich war sozusagen so ein junger Pinscher, sag mal, irgendwie, was weiß ich. Und da weiß ich dann immer, ja, okay, dritte Wahl und geil und so, ne? Da habe ich immer, gehofft, dass ihr uns mal mitnehmt, so, ne? Da habe ich mir gedacht, Mensch, warum fragen die ja nicht und so, ne? Und haben die keinen Bock auf uns? Und dann, dann habt ihr uns irgendwann mal gefragt mit Münster, ne? Und ich habe das vorhin auch, hier Peter erzählt, der das heute aufnimmt, ne, der euch ja auch schon lange kennt, und hab gesagt, ja, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, dass die uns denn nicht noch öfter mitgenommen haben, dann habe ich damals früher gedacht, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, dann habe ich irgendwann mal überlegt, habe ich Bilder gesehen, wie wir in Münster das erste Mal ihr uns eingeladen habt. Und dann haben wir auch irgendwie 30, 40 Leute mitgenommen. Und ja, ich glaube, in den 300er, 400er Leute laden oder sowas. Und als Vorband. Und nicht. Und wir sind da angekommen und haben uns einfach alles da angerissen an Bengalos, was geht, also den ganzen Scheiß, ich glaube, da wird gefühlt Rauch gezündet, mit kurz Konzertabbruch bei der Vorband, ne? Und dann habe ich zu Peter gesagt, Digga, die müssen damals gedacht haben, wir sind einfach die größten Deppen der Welt, so eine Vollidioten, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir nehmen eine Band mit als Vorband und die kommen da an und also auf eine Art, wie ich es geil finde, aber in den 300, 400 Leute da mit Konzertabbruch, ich würde denken, Digga, das gucke ich mir auf YouTube an, aber das muss ich mir nicht geben, ne? Kannst du dich an das Konzert erinnern? Oder
ja, klar, kann ich mich dran erinnern. Ich stand da draußen, dass der ganze Rauch rauskam. Ja. Klar weiß ich das noch. Aber das war gar nicht das Ding. Es war damals einfach so, dass von den Veranstaltern, also in den Läden, denen wir gespielt haben, meistens die Bitte kam, ey, bringt nicht noch eine Band mit, wir machen eine örtliche Band noch, wir wollen keine Hotels noch zahlen müssen. Das war eigentlich mehr das Ding. Wir haben damals eigentlich nie Bands mitgenommen. Das war eigentlich immer, ey, komm, hier spielt eine Band aus der Stadt, was ich eigentlich auch sympathisch finde, ist ja auch dass cool, sie sich vorstellen können und so, ne? Und dass wir Bands mitnehmen, ist eigentlich erst seit 2-3 Jahren oder so. So, das war damals und gerade zu der Zeit war das noch nicht so. Bei uns, ne? Das war wirklich das oft eher von den Veranstaltern, die sagten, oh, dann kommen die noch hier mit her, dann müssen wir uns da kümmern. Ne? Du weißt, Campplätze und so, ne? Weil ihr seid dann auch 7 Leute insgesamt und so, ne? Und
plus habt ihr nochmal für die 30 Leute, die mitgekommen sind, Freibier, ein halbes.
Das war eher das Ding, also das hatte jetzt gar nichts mit euch zu tun. Wir haben nie eine Band mitgenommen. Also.
Ah, okay, krass. Ja, das war dann bin ich noch hängen geblieben auf meine Vorstellung von damals, wie ich mir das damals vorgestellt habe.
Nein, also ich fand das ja trotzdem geil und das hat mich überhaupt nicht gestört. Ihr wart halt 20 Jahre jünger und habt da durchgedreht. So. Und wir standen halt draußen und dachten, ja, okay. Entweder der Laden brennt oder die haben da Bengalos angemacht. So.
Ja, das ist scheiße. Gunnar, hast du, das ist so ein bisschen letzte Frage, glaube ich, so, aber wenn jetzt jemand, was würdest du so einer jungen Band, ne, wie wir das damals waren, oder wenn die jetzt sozusagen wären, ne, was würdest du denen raten? Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das ist wirklich was, sowas werden wir öfters gefragt, ne? Und was und wie habt ihr das denn gemacht und so alles? Und ihr habt da eine klare Antwort so für mich. Aber was wäre deine? So, wenn jetzt jemand sagt, ey Mensch, wir haben Bock, eine Band zu machen und oh, was wäre dein Tipp? Was würdest du sagen, was sollten sie so machen wie ihr und was vielleicht nicht?
Ja, ich glaube, dass wir zu einer ganz anderen Zeit angefangen haben. Ich weiß gar nicht, ob man das noch vergleichen kann, weil damals gab es noch total viele Jugendzentren, so kleine Liveclubs, da wo jedes Wochenende Musik war, gab es viele Läden, auch in Rostock hier im Studentenkeller zum Beispiel war, glaube ich, jeden Montag oder so, war da eine Liveband und das kostete keinen Eintritt. Die haben das irgendwie so übers Bier finanziert und da ging man hin, die Bands angucken. Und es gab damals viel mehr Möglichkeiten, glaube ich, sich live vorzustellen. So, in der ganzen Republik, so, ne. Und gerade die kleinen Clubs, die haben ja alle totale Probleme heutzutage. Und es gibt einfach die nicht mehr so sehr, ne. Und, ich glaube, man muss versuchen, an die Clubs, die da sind, ranzutreten, dass die einen spielen lassen als Support. Vielleicht auch in anderen Städten versuchen. Und was ich machen würde, wäre versuchen, mit anderen Bands Kontakt aufzunehmen und so Bandaustauschmäßig zu machen. Ne? Also eine Band aus Leipzig. So haben wir das damals auch so ein bisschen gemacht. Ne? Also mit Bands zusammen dann die gefragt, hey, könnt ihr da was organisieren? Wir versuchen hier was zu organisieren. Sowas würde ich versuchen. Und sonst, ja, man muss an sich glauben und in erster Linie Spaß haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht daran geht und sich denkt, ich kann eigentlich meinen Job schon kündigen, weil ich werde bald ganz viel Geld damit verdienen. Weil ich glaube, das merken die Leute auch, wenn man so daran geht. Also ich glaube, das muss wirklich ein Hobby und so ein Faible sein von einem, dass man das machen will. Und dann ist natürlich auch noch immer das Ding, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir die Leute beieinander gehalten haben. Ich kenne so viele Bands, die wirklich auch vielversprechend waren und oft auch viel besser als wir jetzt und so, die aber einfach daran kaputt gegangen sind, dass der eine dann mit dem Studium fertig war, in einer anderen Stadt einen Job gekriegt hat oder der nächste wurde Vater, wollte nicht mehr so viel wegfahren und so. Und das wirft ja so eine Band immer tierisch zurück, wenn du so Umbesetzungen hast. Und da haben wir immer das Glück gehabt, dass wir so zusammengeblieben sind.
So durchgezogen.
Ja, so durchgezogen, genau. Ja, ja, und dann an sich glauben, arbeiten, Songs immer wieder in Frage stellen vielleicht auch, ne, und immer wieder beigehen und nochmal überprüfen, ist das richtig geil oder kann man es noch geiler machen?
Durchziehen, ja, und nicht hängen bleiben.
Ja, absolut, ja. So, sich, ne, umhören, genau. Also wir haben ja jetzt Keywords mit drin und so, ne. Wir sind ja, wusste ich auch in dem Moment gar nicht, ob die Leute das so geil finden, aber ich wollte mal was anderes machen. Weißt du, ich hatte das schon 30 Jahre zu dritt Punkrock gemacht und ich dachte, ey, ich brauche mal einen anderen Sound, andere Möglichkeiten.
Ich weiß es noch, da habt ihr hier Hanses hier gespielt? Habe ich das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, was eine Scheiße und das geht doch nicht und was soll das denn, das ist ja gar nicht mehr drin, weil jetzt wollen die groß werden. Ne? So.
Ja, das habe ich öfter gehört.
Also so jetzt, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mit der Sicht sehe, so, dann denke ich, Mann, wie geil, sowas Neues auszuprobieren. Mann, wie geil, sozusagen sowas zu machen und nicht hängen zu bleiben, weil das Schlimmste, können sie auch machen, aber du weißt doch, bei jedem Album, was du machst, gibt's immer irgendwelche Leute, die sagen, ja, früher war geiler und bla 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 und das hört sich ja und die Schrimme ist nicht mehr so schroff und die Schlagzeug ist nicht mehr so laut und ja, ist ja auch okay, mag alles so sein, aber das Schlimmste ist, finde ich, wenn ich das jetzt so von uns aus betrachte, wenn ich so das Gefühl habe bei Bands und mit den Jahren, wenn die so stehen bleiben, wenn die nicht mal auch so mal Risiko gehen oder so, ne, oder was Neues machen. Wir haben zum Beispiel auf dem neuen Album so was ganz Neues ausprobiert, so für uns mit einer Sängerin, ja, und sowas alles. Und wenn ich das jetzt so Freunden vorspiele, bin ich immer richtig aufgeregt, ne? Also richtig aufgeregt, weil ich immer denke, oh Gott, was sagen die, ne? Und bis jetzt war die Resonanz total positiv. Werden auch Leute sagen, ja, was ist das für eine Scheiße, oder ist ja so poppig oder was, wie auch immer. Aber ich lieb's. Und ich glaube, das ist eigentlich nachher schlussendlich immer so das Wichtigste, so, dass, ja, man es selber geil findet. Weil wenn ich immer denken würde, sowohl textlich als auch liedermäßig, oder ich würde immer noch den gleichen Scheiß, die gleiche scheiß Ansage machen wie vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, dann würde ich irgendwann nachher das nämlich nicht mehr, wird es keinen Spaß machen, wird es nicht mehr authentisch wirken. Ich brauche nicht so tun, als wäre ich der 25-jährige Monchi bin. Sondern, ja, ne? Und deswegen, damals konnte ich das auch nicht schätzen und jetzt denke ich auch, ja, geil, dass ihr so einen Schritte geht. So.
Ja, also das war auch tatsächlich auch ein bisschen risikobehaftet, so, ne? Wo ich auch nicht wusste, gehen die Leute mit, aber ich wollte es unbedingt machen.
Und du freust dich, dass du es gemacht hast?
Ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil das hat den Horizont total erweitert und wir haben das sogar jetzt eigentlich wieder so ein bisschen zurückgefahren, aber das lag bloß daran, dass wir jetzt nicht so passende Ideen hatten und das nicht auf Teufel komm raus machen wollten. Das war damals einfach, ich hatte die Ideen dafür, ne, und ich wollte das dann unbedingt machen.
Pass auf, jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage stellen. Heißt das, arbeitet ihr an neuer Musik? Hast du schon ein Album im Kopf oder sowas? Du musst jetzt kein Datum sagen oder so, aber wie ist das gerade der Stand jetzt?
Ja, wir sind ja immer so ein bisschen bei, ne? Die andere Platte, die letzte, die ist ja so fast 1,5 Jahre schon alt. Und
das war Bredouille, ne? 23.
Genau, ja, die ist im Dezember 23, also im Prinzip Anfang 24 kann man jetzt rechnen. Ja, klar, so ein bisschen sind wir schon so am Vorfühlen, sag ich mal, aber noch nicht spruchreif, so, hat noch ein bisschen Zeit.
Gunnar, ich sag Dankeschön. Ich freue mich, wenn denn was spruchreif ist und was kommt. Ich glaube, ein, zwei Mal sehen wir uns im Sommer. Ja? Ja. Könnt ihr euch überraschen lassen, ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich richtig, dass du bist ja extra aus Münster hergekommen, hast das verbunden wieder mit ein paar Freunden, sitzt mit mir jetzt hier im Rostocker Studio, unserem Proberaum gerade provisorisch, und ich fand's richtig toll, das Gespräch. Ja, und ich freue mich einfach auf den Sommer, wenn wir uns über unsere Wege wieder kreuzen, ob bei Hansa, bei gemeinsamen Freunden oder bei der Mucke.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und danke, dass du da warst.
Ja.
Das freut mich sehr. Das hätte ich mir vor 20 Jahren, als ich bei Fußball und Gesang damals stand und eure Lieder gegrölt habe, nicht hätte vorstellen können, dass ich mal hier mit dir sitze. Und das freut mich sehr.
Oh, vielen Dank.
Ja. Ahoi.
Ja, ciao.
Hey Leute, danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder bei Weil's jeden Tag brennt eingeschaltet habt. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr die Folge verbreiten solltet, wenn ihr sie teilen solltet, wenn ihr mit Leuten darüber quatscht. Und vielleicht habt ihr auch schon wieder Bock auf die nächste Folge. Ich hab's auf jeden Fall. In diesem Sinne, ahoi, weil's jeden Tag brennt.